So, dann machen wir jetzt heute ein spookiges Abenteuer.
Heute ist der 31. Oktober, nur weil woanders Halloween gefeiert wird, müssen wir das jetzt auch nicht hier verwursteln, oder?
Aber ich habe extra Hexenkostüme für alle bereitgelegt und eine Kürbissuppe gekocht.
Pass auf, Kürbissuppe, okay. Hexenkostüme vielleicht später irgendwann mal.
Skelettdeko?
Kürbissuppe. Kürbisschnaps.
Auch okay. Hi Matze, ja, lange nicht gesehen, long time no see.
Ja, letztes Mal digital, heute wieder in Persona.
Genau, beziehungsweise zwischendurch ja auch nochmal en cinéma.
Oh, Cinema, genau. Wir
Ja,
haben
ja.
Dune gesehen.
Oh, war der gut.
Es war, also für mich eine echte Überraschung, weil ich so richtig ja nicht die Verbindung zu Dune habe, so aus der Kindheit, so wie du jetzt zum Beispiel.
Ja, gut, bei mir auch nicht aus der Kindheit, sondern mehr so aus der Jugend, aber ja.
Ja, gut.
Ja, späte
Ja.
Jugend. War mein erstes englisches Buch, das ich gelesen habe.
Tatsächlich.
Ja, Dune. Und damals dachte ich, oh mein Gott, ich werde niemals Englisch lernen. Und dann
Ja.
habe ich irgendwann erfahren, dass Dune doch einfach mal eins der echt hochgradig schwierigsten Bücher ist, die man auf Englisch lesen kann. Also ist nicht für
Okay.
Anfänger geeignet.
Ja.
Definitiv nicht. Da ist die Sprache so komplex und so kompliziert, das sollte man schon als Fortgeschrittener lesen. Auf Englisch. Kann man aber auf Deutsch lesen. Geht
Ja.
ja auch. Ja, aber der Film war super.
Nee, der Film war wirklich gut.
Bombastisch,
Also,
hat Villeneuve was hingelegt. Großartig.
ich bin gespannt, was da dann jetzt dann noch quasi nachgereicht wird. Ich wollte 22 dann jetzt den nächsten raushauen.
Ja,
Ne?
genau, richtig. Und da ist am 22. Oktober erst der Start in den USA,
Hm.
weil die ja gleichzeitig auch auf HBO Max veröffentlichen. Nicht nur im Kino, sondern auch über einen Streamingdienst.
Tatsächlich?
Ja, und deswegen ist der US-Start so weit hinter dem Europastart bzw. weltweiten Start,
Hm.
weil die halt auch nicht wollten, dass dann die europäischen, asiatischen, afrikanischen Kinobesucher vorher schon auf HBO Max alles gucken.
Ja.
Und in den USA scheint das aus irgendwelchen Rechtegründen wohl okay zu sein. Aber ja, naja. Deswegen 22. Oktober US-Start.
Weiß immer nicht, wie ich das mit diesem ganzen Streaming-Kram sehen soll. Also, ich bin ja ein großer Freund von den ganzen Streaming-Portalen. Also,
Total.
weil es einfach total komfortabel ist und toll. Ja. Aber wenn ich jetzt sehe, dass Kinofilme quasi dann, okay, ich meine, Corona hat dazu was getan, keine Frage. Aber die kannst du dann irgendwie für einen VIP-Preis jetzt
Ja.
online gucken. Die kommen halt nicht so rüber. Und mir fehlt halt die Möglichkeit, das dann im Kino zu sehen. Und ich werde einen Film, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Film, den
Ja.
ich meinetwegen für 25 € wie es bei Disney Plus ist, ja,
Klar.
den ich da dann quasi schon geliehen habe, ja, werde ich nicht nochmal für, keine Ahnung, 15 € im Kino gucken.
Das stimmt. Ich meine, manchmal führt es ja auch richtig zu Problemen, wie zum Beispiel bei Black Widow, ne? Das ist ja von Disney Plus zu früh veröffentlicht worden, also früher als vertraglich vereinbart. Und
Ja.
es ist ja so, dass die Schauspieler prozentual nach Boxoffice bezahlt werden, also nach den Kinoeintrittspreisen.
Wow.
Und wenn das dann früher auf dem quasi Streamingdienst startet, dann verdienen die ja im Grunde weniger, weil weniger Leute ins Kino gehen.
Dann ist es vor allem auch doppelt doof,
Ja.
weil die haben ja auch gleich die Blu-rays und so, also die Kauf-Blu-rays fürs Home Cinema quasi relativ früh auf den Markt geworfen.
Genau.
Und warum soll ich das dann noch irgendwie im Kino gucken, ne?
Also ich finde, Kino ist und wird auch immer mehr zu so einem Erlebnisding. Also ich gehe nicht ins Kino nur, um den Film zu gucken. So, wenn ich nur den Film gucken will, dann gucke ich ihn mir gerne auch zu Hause an. Da habe ich dann, kann ich mich im Schlafoutfit aufs Sofa lümmeln und den in Ruhe gucken und zahle nicht 35 € für drei Popcornkörner, gefühlt. Aber mir geht es halt tatsächlich ums Gesamterlebnis. Also darum, ne? Also um die Sitze, um das Feeling, um die Soundanlage, die ich zu Hause so nicht habe, um die große Leinwand. Darum geht es mir dann.
Ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Ich kann das bloß nicht teilen, weil da bin ich lieber in meinem geliebten Delfinkino in Wolfsburg, habe ein Kinoticketpreis, der weit unter 10 Euro ist, habe ein super freundliches Personal, die mit Leidenschaft dabei sind, habe frisches Popcorn.
Dann sitzt du doch im Wohnzimmer.
Gefühlt sitze ich im Wohnzimmer.
Ja, eben. Ja, genau. Ja.
Aber ich habe eine mega geile Leinwand, ich habe ein Top-Sound-System.
Das ist richtig.
Das ist nicht das Soundsystem, was jetzt irgendwie die ganzen Kinoketten haben. Das kann ein kleines privates Kino in der Form nicht bieten. Aber ich ganz ehrlich, ich erlebe da keinen Unterschied und ich brauche keine Lichtanlage oder so einen Schnickschnack.
Diese Light- und Sound-Show, die da am Anfang abgezogen haben, ne?
Im Kino? Das ist lächerlich, ich fand das total störend.
Das hat mich total genervt. Nur genervt, ey. Also, ich sag's mal so, hätten die das so 20 Sekunden gemacht. So, hier, guck mal, was wir können. Da hab ich gedacht, ja, cool, ist in Ordnung. Jetzt habt ihr gezeigt, was ihr könnt, aber das hat ja Minuten gedauert.
Ja,
das hat ja gar nicht aufgehört.
Es hat mich von vornherein total genervt.
Ja.
Kann man verstehen, muss man nicht, aber es hat mich total genervt.
Wir zeigen alle Farben, die das Ambilight kann und alle Sound und irgendwie Effekte und wow, cool. Nein,
ist es einfach nicht.
Ist es auch nicht.
Ne? Und ich finde es auch total doof, eine halbe, dreiviertel Stunde auf den Film zu warten.
Das waren irgendwie über 45 Minuten, ne?
Halbe Stunde Werbung und dann eine Viertelstunde Sound und Ambilight und nochmal ein Trailer und so weiter.
Mann. Na? Ja, das ist dann das, was mich stört. Deswegen, wenn du sagst, Delfinkino, bin ich voll und ganz bei dir. Da gehe ich dann auch hin, um den Film zu gucken. Aber sowas wie diese großen Bespaßungspaläste, da geht es mir dann tatsächlich darum, irgendwie so dieses Sound-Erlebnis so zu haben, wie das da dann ist. Ohne diese komische Ambi-Show vorher. Schei wollte ich, naja.
Ist halt immer das Ding. Ich geh ins Kino, weil ich den Film sehen will. Punkt.
Ja, klar, natürlich auch. Und im Kino den wahrzunehmen ist ja nochmal anders. Mittlerweile, beziehungsweise früher war es ja so, dass du 3 Jahre warten musstest, bis du den dann irgendwie zu Hause gucken konntest. Das ist ja mittlerweile nun mehr nicht mehr so, ne?
Nee, also, das ist auch so eine Frage, wo man sagen kann, ist das gut oder ist das nicht gut? Also für die Kinos ist es definitiv nicht gut und wenn die Tendenz so weitergeht, dann machst du damit auch die Kinos kaputt.
Oder die Kinos müssen sich irgendwas überlegen, was sie vom Heimkino so unterscheidet oder qualitativ so nach oben abhebt, dass sie bestehen können. Und sei es halt wirklich, wie im Delfin-Kino, super freundliches Personal, gemütliche Kinosäle und tatsächlich aber auch so Eventsachen, die dann da laufen. Ne? Also
macht das Delfin-Kino ja schon.
Ja, meine ich ja. Ja? Horrornacht und oder hier, ne, also Trash-Nacht.
Ingo Appelt hatten sie letztes Mal da. Ingo war ja schon ein paar Mal da. Ne?
Ja.
Der macht dann halt eben quasi dann vor der Leinwand dann halt sein Programm. Dann hast du halt auch eine Doppelauslegung. Kannst ja den Kinosaal, also die anderen Säle komplett weiterfüllen, weißt du?
Lieber Ingo Appelt als Thomas Tulpe.
Ja, Thomas Tulpe war jetzt ein Erlebnis, was ich nicht vergessen werde.
Hunger, Happa, Happa. Egal.
Könnt ihr mal googeln, aber nimmt's bitte nicht als Empfehlung von
uns. Hier Warnung. Wenn ihr es googelt, dann macht die Augen und Ohren zu oder keine Ahnung was. Egal. Wir schweifen ab.
Ja, ist auch mal okay. Was hast du die Zeit gemacht?
Boah, ich lese gerade ganz viel.
Ja?
Ja. Ich bin so ein bisschen davon inspiriert, dass am 19. November endlich das Rad der Zeit, Wheel of Time, auf Amazon Prime verfügbar wird als Serie. Das wurde ja schon 2019 angefangen zu drehen, von Rafe Judkins als Regisseur. Und das Rad der Zeit habe ich schon Ende der 90er angefangen zu lesen, damals auf Deutsch, da konnte ich noch nicht so gut Englisch, später dann auf Englisch. Und ich habe das tatsächlich so als Reihe mitgefiebert, also mit jedem weiteren erscheinenden Band direkt bestellt und so weiter und so fort. Dann ist ja Robert Jordan, der Autor, verstorben an einer schweren Krankheit, was aber absehbar war, wodurch er sich vorbereiten konnte und zumindest das Skript fertig machen konnte. Seine Frau hat dann sich bemüht, einen Autor zu finden, der das Ganze fortsetzt. Das ist dann von Brandon Sanderson weitergeschrieben worden, letzten 3 Bände. Und dadurch habe ich Brandon Sanderson kennengelernt. Also im Großen und Ganzen, wo der Herr der Ringe für mich die Einstiegsdroge war in die Fantasy, war das Rad der Zeit im Grunde für mich Das, worauf ich hängen geblieben bin.
Ja.
Letzten Endes.
Wie viele Bände sind das jetzt dann insgesamt?
Es sind insgesamt 15, wenn man in New Spring mitzählt. Das ist ein Prequel-Band.
Ja.
Die eigentliche Reihe sind 14 Bände auf Englisch.
Mhm.
Auf Deutsch müssten das über 30 sein. Die sind jeweils in zwei bzw. drei Bände aufgeteilt worden. Also ich bin jetzt gerade im zweiten Reread, also das dritte Mal, dass ich die Serie lese.
Ja.
Mit den deutschen Büchern das vierte Mal.
Mhm.
Und bin gerade bei Band 4. Band 4 hat mit 1000 Seiten, ist einer der stärksten. 5 bis 8 muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht was von auslasse. Das nennen viele Fans den The Drag, also die lange Zeit zwischendurch, wo vieles sich wiederholt, aber
ja.
Im Grunde auch nicht, weil da trotzdem wichtige Informationen drinstehen.
Gut, aber wenn du es schon mal gelesen hast.
Ich werde es trotzdem nochmal lesen. Ich werde es wahrscheinlich einfach trotzdem durchlesen. Ist eine Serie, die mir total gefällt. Also wie gesagt, Autor Robert Jordan hat 1990 angefangen damit und der hat ein Buch geschrieben, in dem es darum ging, dass eine Frau in die zwei Flüsse, Two Rivers, kommt. Moraine heißt sie.
Ja.
Was man am Anfang noch nicht weiß, kleiner Spoiler, sie ist eine Aes Sedai, also eine Zauberin. Und sie trifft dort auf verschiedene Figuren, unter anderem drei junge Männer und zwei junge Frauen, die dann auch, das wird auch in der Serie nochmal rausgestellt, das sind die Emmonsfield Five sozusagen, das sind fünf Leute, die dann einen bedeutsamen Einfluss auf die Geschichte der Welt nehmen werden.
Mhm.
Das ist eine epische Geschichte, wo es wirklich um Weltenumstürzendes geht, also ganz kurz zum Hintergrund, in der Welt vom Rat der Zeit ist die Magie, die eine Macht, zweigeteilt in Saidin und Saidar. Saidin ist die männliche Hälfte und Saidar die weibliche Hälfte der Zaubermacht.
Wie unterscheidet sich die, also unterscheidet sich die Magie dann auch? Oder?
Die Magie ist im Grunde die gleiche, sie besteht immer aus fünf Elementen, also aus den vier bekannten, Erde, Feuer, Wasser und Luft und Geist als fünften Element. Männer sind in Feuer und Erde ein bisschen stärker, Frauen sind ein bisschen stärker in Luft und Wasser.
Ja.
Im Geist sind sie beide gleich stark. Es unterscheidet sich darin, dass Männer oder dass die männliche Hälfte der Macht im Grunde ein bisschen mächtiger ist, Frauen sich aber leichter verbünden, also zusammentun können und dann gemeinsam stärkere Magie zu wirken.
Mhm.
Die können einen Zirkel bilden, das können Männer alleine nicht.
Ja.
So. Und genau, und es ist so, dass man am Ende eines Zeitalters spielt, es, vor 3000 Jahren vor den Ereignissen der Bücher ist die Welt zerbrochen, wie es heißt. Also teilweise wortwörtlich, dass sich Berge aus dem See erhoben haben, ganze Landstriche im Meer verschwunden sind und so weiter und so fort.
Mhm.
Weil das große Böse, The Dark One, einen großen Krieg geführt hat. Also es ist immer Licht gegen Dunkelheit sozusagen.
Ja.
Und der hat dann als letzten Schlag die männliche Hälfte vergiftet.
Mhm.
Also hat einen Schatten auf die männliche Hälfte der Magie gelegt. Was dazu führt, dass alle männlichen Channeler, also alle die Männer, die Magie wirken können, früher oder später wahnsinnig werden.
Mhm.
Ja, also die spüren diese Vergiftung dieser Magie, werden irgendwann wahnsinnig und fangen halt an, weil sie halt sehr mächtig sind, alles um sich herum einfach zu zerstören.
Okay,
ja,
also
und
die männlichen Zauberwirker quasi verflucht.
Richtig, und das führte dazu, dass die Organisation der Zauberer, die Aes Sedai, nur noch aus Frauen besteht.
Mhm.
Die teilen sich ein in sieben sogenannte Ajas, das sind dann Fraktionen innerhalb des Weißen Turms, das ist quasi die Zauberorganisation. Und die rote Aja, das sind dann Frauen, die gezielt männliche Zauberwirker jagen und ihnen die Fähigkeit zum Zaubern nehmen. Das ist aber, die Magie in der Welt ist ein bisschen wie eine Droge. Das heißt, die meisten, die von dieser Droge Magie gekostet haben, für die fühlt sich das Leben hinterher an, als wäre es ohne Farbe, ohne Gewürz.
Okay.
Und die meisten überleben das nicht.
Das ist so, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie quasi wenn du lange Zeit auf Droge gelebt hast und dann auf einmal alles ohne wahrnimmst und farblos und so weiter.
Richtig, genau. Es wird auch als, der Prozess wird auch als Gentling bezeichnet, könnte man als Kastration übersetzen.
Ist das jetzt so der Grundplot oder ist das nur der Background?
Das ist der Background. Der Grundplot ist die Prophezeiung des Drachen. Der Drache war vor 3000 Jahren Luz Theron Tellerman, das war eine sagenhafte Gestalt, der mächtigste aller Aes Sedai, der auch die Welt zerbrochen hat im Endeffekt durch seine Magie. Ja, der auch für dieses ganze Breaking mit verantwortlich war, in seinem letzten Wahn auch alle um sich herum umgebracht hat, aber vorher halt der mächtigste Streiter gegen das Böse war sozusagen. Mhm. Auch mit dafür verantwortlich war, dass der Dark One halt quasi eingesperrt wurde.
Ja.
Der soll wiedergeboren werden. Da gibt es eine Prophezeiung. Mhm. Dadurch, dass das Rad der Zeit sich immer wieder dreht, werden alle wichtigen Personen irgendwann immer wieder geboren.
Ah, okay.
Und der wiedergeborene Drache, das ist halt eine Prophezeiung, dass wenn der wiederkommt, dass dann das Zeitalter enden wird und dass es dann die große letzte Schlacht des Tamon Gaidon, also quasi Armageddon, geben wird. So, und um diese Prophezeiung geht es. Und es sei verraten von den Emmonsfield Five, wird sicherlich irgendwie irgendwo der Dragon Reborn entstehen. Ohne dabei zu viel zu verraten.
Okay.
Genau. Wichtig ist noch, es gibt in dieser Welt sogenannte Taveren. Taveren sind Leute, deren Schicksalsfaden im Rad der Zeit mächtiger ist als andere, sodass andere Fäden sich um sie herumwickeln. Das sind Leute, die alleine durch ihre Anwesenheit andere mitreißen.
Mhm.
So, ne, es ist schwer, ihnen nicht zu folgen.
Ja.
So auf die eine oder andere Art und Weise.
Mhm.
Auch das spielt eine Rolle bei denen.
Okay.
Ist eine total bunte Welt. Also ganz viele verschiedene Kulturen, die auftauchen und. Ich will auch nicht spoilern. Lohnt sich sehr.
Sind die Protagonisten dann eher, ich sag mal, Menschen oder gibt es andere humanoide Rassen oder intelligente Rassen? Mhm. Oder?
Also es gibt keine Elfen, es gibt keine Zwerge, aber es gibt sogenannte Ogier. Ogier sind Humanoide, die ungefähr anderthalb Mal so groß sind wie Menschen und so ein bisschen stärker behaart sind, so buschige Augenbrauen. Sind vom Wesen her, wie oft Elfen in vielen Fantasy-Welten dargestellt werden. Also sie leben in friedvollen Gemeinschaften, in sogenannten Steading und sie singen Bäume. Das heißt, sie sind in der Lage, durch Gesang quasi Pflanzenwachstum zu beschleunigen, sind aber auch gleichzeitig hervorragende Meisterbauer. Also die großen Städte sind alle von Ogiern gebaut worden.
Klingt für mich jetzt irgendwie wie Aussehen eines Ogers, Wesen eines Elfen und die Baukunst eines Zwerges.
Ja, so ein bisschen alles durcheinander.
Aber ist durchaus interessant. Also.
Ja, genau. Und es gibt halt, ich sag mal, bösartige, nichtmenschliche Wesen, also die humanoid sind. Es gibt zum Beispiel die Trollocs. Trollocs sind bösartige Kreuzungen aus Menschen und Tieren. Das sind dann Humanoide, ein bisschen größer als Menschen, mit Wolfsschnauzen, Witterhörnern, Schnabeln und sie sind halt gewaltsam. Und ich sag mal so, es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn man von ihnen gefangen werden wird, dass man im Kochtopf endet.
Ach so.
So. Und manchmal auch nicht unbedingt vorher umgebracht wird. Dann gibt es noch die Mördral. Das sind die, das sind augenlose Kreaturen, bleich und schlangenhaft, sehr gewandt, sehr stark, sehr schnell, meisterhafte Kämpfer und meistens führt ein Mördral quasi eine solche Trolloc Einheit an. Und die können auch diese Trollocs an sich binden. Mhm. Dann sind die so ein bisschen besser unter Kontrolle, weil sonst sind die wild und hauen einfach alles kaputt, was um sie herum ist.
Ja.
Und dann muss man allerdings diesen Mödral töten, um die Trollocs zu erledigen.
Mhm.
Also dann muss man nicht jeden Trolloc einzeln erschlagen quasi.
Ja.
Ja, genau. Ja, zu dem Rad der Zeit gibt es auch noch ein Rollenspiel ich glaube 2000 irgendwann.
Ich würde sagen, soweit ich weiß, gibt es sogar mehrere.
Zumindest gibt mehrere.
Es gibt also es gibt eine GUPS-Variante.
Es gibt eine D20-Variante.
Mhm.
Das ist nach D&D 3.0-Regeln. Die gibt es auch bei Drive-Thru noch zu kaufen.
Ah ja.
Zum Beispiel. Ja, da ist das mit diesen ganzen diesem Weben sozusagen der Magie auch so ein bisschen erklärt.
Ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn jetzt die Serie in den Startlöchern ist, dass wahrscheinlich bald vielleicht eine Neuauflage kommt.
Aber ich würde mir eins auf Mutantia 0 Basis wünschen. Oder 2W20 Basis. Ähnlich simpel wie Star Trek Adventures oder Conan, nicht wie Conan, sondern eher wie Dune.
Wenn nicht das, wird es wahrscheinlich eine PBTA-Variante sein.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Genau, also Rat der Zeit, wie gesagt, am 19. November auf Amazon Prime.
Ja.
Ich werde es mir anschauen, es werden die ersten 3 Folgen veröffentlicht. Und genau, ich bin total gespannt.
Ich gucke es mir wie immer an, wenn alles durch ist.
Das ist im Dezember der Fall, zu Weihnachten.
Ja, gut, dann habe ich es zwischen Weihnachten und Neujahr was zu tun.
Auf jeden Fall,
ja. Weiter kommt auch die neue Cobra Kai Staffel.
Nee, die kommt am 31.12.
Stimmt, die kommt dann
zu Silvester.
Na, siehst du, alles
super. Kommt zu Silvester, habe ich gerade erst nachgelesen.
Cobra Kai 4. Merten hat mir extra den Link geschickt.
Ja, sehr schön. Oh, cool. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das heißt, das ist definitiv geplant. Nee, ich werde es tatsächlich wahrscheinlich, die ersten 3, ich werde es nicht aushalten.
Doch, aber ich kann mich da sehr gut dran tun, weil ich bin zu genervt, wenn ich da nicht weitergucken kann.
Hast du was gelesen?
Ja, ich habe viel gelesen und das, worüber es sich lohnt zu reden, ist ein Sharon-Roman von 2018.
Ja.
Autor ist David Grade.
Ja. Shoutout an David, falls du uns hören solltest. Genau, liebe Grüße.
Ja, Ivans Weg.
Cool.
David hat schon einige Sachen für DSA publiziert, hat für den Envoyer geschrieben und hat auch ein bisschen was für Shadowrun geschrieben.
Für Splittermond.
Das wusste ich jetzt gar
nicht. Ja.
Siehst du mal.
Ja.
Das stand nämlich nicht in der Shadow Helix.
Ja, nee, ich weiß das, weil ich David in einem Let's Play drin hatte. Hat mitgespielt
bei Splittermond bei mir. Guck an.
Ja.
Genau. Ja, also ich kannte ihn namentlich vorher noch nicht. Mhm. Ich fand es sehr gut, ich begrüße das ja immer, dass auch mal Shadowrun-Romane in Deutschland spielen. Ich fand das früher schon bei den Markus Heitz-Romanen von Shadowrun, fand ich richtig gut.
Die Pandua-Bücher, ne? Die Pandua-Trilogie,
ja.
War das? Ja. Oder was war das? Nee, Markus Heitz waren andere. Wer hat denn die Pandua-Bücher geschrieben?
Ich weiß nicht, Pandua klingelt bei mir jetzt gerade nichts.
Das ist auch viel in Österreich.
Da müssen wir nochmal drüber reden.
Oh, ja, müssen wir nochmal nachschauen. Schauen wir nochmal für euch nach.
Nein, aber er hat die Trilogie um Sparplug und den wie hieß denn dieser Reporter, Mensch?
Pulitzer.
Pulitzer, genau.
Ja.
Also die waren damals richtig gut. Da hätte ich mir auch gerne mehr gewünscht. Aber er hat es knallhart beendet und wollte ja auch nicht mehr schreiben. Gut, zurück zu David und Ivans Weg. Ja. Für mich am Anfang, wo ich in das Buch eingestiegen bin, dachte ich mir erstmal so, wo will der mit mir jetzt hin?
Mhm.
Also der Anfang war chaotisch und das war so das eine oder andere Mal, dass ich wirklich überlegt habe, so lege ich den jetzt an die Seite. Also nicht der ist schlecht
und
pack den jetzt weg, sondern das ist so, da fehlt mir jetzt so ein bisschen der rote Faden, wo will der mit mir hin? Und so aus dem Bauch heraus, so nach ungefähr 100 Seiten, hast du dann so Parallelen gemerkt, die dann zusammengesetzt wurden.
Ja, ne? Spannend.
Und dann verwob sich das alles zu einem dichten Netz und auch zu einem sehr unerwarteten Ende und auch zu einem doch überraschend, aber befriedigenden Ende.
Ah, sehr schön. Das freut mich.
Also spielt 76 in Dortmund in der Nordstadt.
Mhm.
Auch für den Hintergrund, für das Feeling, wie das gerade ist, dass es gangkontrollierte Gebiete gibt. Es gibt Grenzübergänge in den Stadtbezirken, wo man zum Beispiel irgendwelche Plaketten haben muss auf seinem Auto, damit man, es ist so wie eine Maut, so, ne? Willst du von der Zentrale oder vom Zentrum in die Nordstadt, dann brauchst du halt deine Plakette, die wird von der Gang halt eben kontrolliert. Wenn du sie nicht hast, habe ich aber am anderen Auto, kein Problem, Mann, kostet ein Fuffi.
Ja, ja.
Ja? Es ist so, Und wenn er auch beschreibt, ja, wir fahren jetzt hier den Umweg, weil wir haben ja gerade eine Leiche an Bord oder Waffen oder keine Ahnung was. Wir fahren jetzt da und da lang, weil da ist eine andere Grenzsicherheit. Nur so als Beispiel. Ja. Das sind so Sachen, die machen für mich, die haben für mich ein richtig schönes Kopfkino gemacht. Das sind Sachen, die lassen andere Romane halt meistens außen vor. Die werden vielleicht so nebenbei mal beschrieben. Kurz nochmal zum Ursprung auch die. Es ist für mich kein klassischer Shadowrun-Roman.
Okay.
Weil bei den klassischen Shadowrun-Romanen hast du deine Runner-Gruppe.
Meistens, ja.
Der Schmidt kommt, Schmidt gibt einen Auftrag und dann läuft der Run an oder irgendwie kommt es dann irgendwie zum Run, in den Run. Das ist hier nicht so. Du hast hier, wie gesagt, ein paar Antagonisten, die tun erstmal Dinge. Dann verwebt sich das. Also es geht erstmal zum Beispiel um Ivan. Ivan ist ein junger Hacker, der aus der Nordstadt kommt.
Ja.
Der hat quasi eine Lehrlingsstelle, wenn man so möchte, bei Etherlink. Ja?
Mhm.
Und ist da in seinem goldenen Turm und ist im Grunde genommen ist er happy damit. Er ist von zu Hause weg. Sein Vater ist ein böser Trinker.
Mhm.
Seine Mutter ist tot und er hat es dann halt über Umwege halt eben zu Etherlink geschafft und versaut sich das, sagen wir mal, selber, weil er sich beim Hacken erwischen lässt.
Ach, verdammt, ja.
Ja, sorry for Spoiler, aber ne? Und
dann geht's los.
Dann geht es so langsam los, bloß vorher endet es dann auch erstmal.
Ah, okay.
Es ist überraschend, sagen wir es mal so. Viele Autoren nehmen sich ja irgendwelche Überraschungen immer so fürs Ende oder so. Ne? Und der hat aber auch, also David hat das Talent, zwischendurch immer so ein paar Überraschungen reinzupacken und dann immer so diesen so, ich muss jetzt weiterlesen. Also es ist dann wirklich so die Punkte, ich muss jetzt weiterlesen. Ne?
Ja, das kenne ich vom Wheel of Time. Dann hast du so dieses Spannungsbogen und plötzlich hast du so dieses, oh mein Gott, wie geht's weiter? Nächstes Kapitel, oh nein, verdammt, andere Location.
Ja. Du hast auch am Anfang eine, ich sag's ohne jetzt zu spoilern, es ist wirklich immer schwierig, eine Rätsel abzugeben, ohne zu spoilern. Sagen wir mal, eine gestrandete Person.
Ja.
Wo man sich die ganze Zeit fragt, warum schreibt er jetzt warum schreibt er über diese Person?
Ja.
Ja? Und warum wird sie jetzt auch gerade so engagiert? Und diese Person taucht später nochmal auf, also fast zum Schluss. Und weil man die Vorgeschichte von der Person hat, kann man am Ende mitfiebern und sagen, bitte lass sie nicht sterben.
Ja.
Die ist doch eigentlich nur nett und toll und hatte einfach ein schlechtes Leben.
Ja, ne? Ja, cool. Es ist halt so Einführung von Charakteren, ne?
Ne? Es sind auch viele Allianzen, die dann zum Beispiel zweckgebunden eingegangen werden. Ne? Manche Sachen sind einfach wirklich nicht vorhersehbar. Und er hat halt Feen als Hauptantagonisten drin.
Nice.
Und also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, dass irgendwo schon mal Feen Haupt- oder Nebenantagonisten sind.
Da gibt es sogar ein ganzes Buch zu mittlerweile bei Shadowrun.
Als Quellenbuch meinst du?
Ja.
Das mag sein.
Das ist so.
Ich komme da nicht mehr hinterher.
Das ist auch schon, war schon zur fünften tatsächlich.
Ja, ich habe bei der vierten effektiv
aufgehört. Ich weiß, ich auch eigentlich.
Na,
aber ja, genau, da gibt es tatsächlich wohl auch mittlerweile ein Feenband. Deswegen ist
das. Und das macht vieles anders. Ne? Also. Ja. Es macht aber auch viele Sachen schön, weil du zum Beispiel auch merkst, wie Feen die Welt zum Beispiel wahrnehmen. Also dann hast du zum Beispiel eine Fee, die dann irgendwie erzählt, wie sie dann die Fäden zusammenknüpft und Fäden verfolgt und so weiter und so fort.
Cool. Ja.
Und warum brauchst du Geld? Wir haben doch hier alles, weil wir haben doch ihre meine Geister machen doch alles für mich, so ungefähr. Mhm. Ja. Und dann kommt jemand, ich bin absolut vage extra, der sich dann eine Datenbuchse eingebaut hat. Und dann sagt der Charakter, nein, mach das weg. Das ist ein dunkler Punkt. Der macht deine Aura kaputt.
Ja.
Ja? Ist ja klar, du hast einen Essenzverlust dadurch, durch die Cyber.
Ja.
Und die Fee, die dann halt in der Astralsicht war, sieht dann halt eben diesen dunklen Fleck auf der Aura. Und das ist dann wie ein Schandfleck.
Ja.
Ja. Das finde ich einfach mal, also auch fürs Shadowrun-Rollenspiel, einfach mal einen netten Aspekt, wie magische Charaktere dann so eine völlig verzauberte Aura wahrnehmen, dass das dann einfach eine groteske Verstümmelung ist, dann deines Selbst, deiner Ausstrahlung.
Da fand ich bei Shadowrun dieses Essenz-Ding schon immer so semi gut gelöst. Da fand ich eigentlich die Menschlichkeit bei Cyberpunk immer irgendwie besser gelöst. Also, dass du halt wirklich einen Teil deiner menschlichen Aura, also deine Menschlichkeit verlierst.
Ich habe das tatsächlich immer so als Menschlichkeit quasi interpretiert.
Ja, das schon.
Von daher genau. War das für mich immer okay.
Aber bis vierte Edition gab es eigentlich kaum regeltechnische Auswirkungen, wirklich, die sich außer, keine Ahnung, ja, man kann Malus verpassen, wenn sehr offensichtliche Cyberware da ist, ne, in manchen Kreisen aber dann wieder nicht und so. Das war mir alles ein bisschen zu vage. Aber ja.
Also ich fand's, also ich meine...
In der fünften ist es dann ja ins Limit, ins soziale Limit mit eingeflossen.
Ja, wobei, da könnte man jetzt auch wieder hin und her drüber reden.
Limits pro oder contra, ja, ja.
Genau. Ja, aber auch, ob das so sinnvoll ist, dass das reinfliegt. Und
ja.
Ist egal.
Ja.
Ne? Also, ja. Also, auf jeden Fall eine sehr schöne Beschreibung von dem Dortmund im Shadowrun und seiner Umgebung,
ja,
sowie die Verarbeitung von irgendwelchen Betrieben, Industrie und...
Ist auch ein hoher Megaplex halt, ne?
Richtig, genau. Ne, die Hintergründe der einzelnen Unternehmen und Konzerne werden auch immer schön plastisch dargestellt. Es fliegt nachher ordentlich Blei.
Cool.
Ja, also ja. Es wird auch an der Action nicht gespart. Ich hatte auch so den einen oder anderen, ich sag mal, Red Wedding Effekt, weil also ich habe so gedacht, na, der Charakter tot, der hat jetzt nicht mehr die Sense, sondern den Mähdrescher. Ja?
Ja, genau. Der Tod hat die Sense weggeworfen, ja? Den
Mähdrescher also rausgeholt. Du kennst das, man baut den Charakter auf und man baut ihn auf.
Schön, ja.
Ja? Und dann tot.
Ja.
Wo du sagst, kommt da jetzt noch was? Hat er eine Hintertür? Nee, das ist so offensichtlich, der ist jetzt tot. Ja, der ist dann auch einfach tot. Bumm. Ich mag das. Das ist so endgültig.
Total.
Ja?
Ich mag es auch, wenn nicht jeder Tod so eine krasse Bedeutung hat. Weißt du, was ich meine? So nicht dieses, oh mein Gott, und er hat sich jetzt noch für alle anderen aufgeopfert, sondern so Raymond Feist-mäßig, nee, der ist beim Reiten vom Pferd gefallen und hat sich das Genick gebrochen. So, okay,
warum das
war es jetzt, ne? So, what the fuck, ne? So von den sieben sind jetzt noch fünf übrig, weil der eine vom Pferd gefallen ist und der andere sich beim Rasieren geschnitten hat und sich eine Sepsis eingefangen hat. So, gefühlt. Also, okay, ja, ist mega realistisch, ne?
Ja.
Aber, und auch echt, und zeichnet halt eine harte Welt und zeigt halt auch, dass keiner sicher ist und damit bleibt es ja auch spannend für den Leser, ne?
Richtig, genau, dann bleibst du auch automatisch dran. Ja. Nein, also ist in Deutschland bei Pegasus erschienen, gibt es als Buch, gibt es als PDF.
Du sprichst deine Empfehlung aus?
Ich durchaus, ja.
Ja, wenn wir bei Shadowrun sind, wie viel Aris Predator von, also 4 von 5, 5 von 5 Aris Predator oder?
Ich würde 4,5 von 5 geben.
Ja.
Ja, durchaus.
Genau.
Das ist, ich habe mich. Er hat mich schon reingezogen.
Ja.
Also es ist ja immer so, wenn du ein Buch liest, gerade zu einem Rollenspiel-Hintergrund, und du hast nach dem Lesen Bock, das Rollenspiel zu spielen.
Mhm.
Ja?
Ja.
Also viel, viel besser geht es halt nicht. Sagen wir mal, diese 0,5 Punkte Abzug gebe ich so ein bisschen für dieses gedehnte Intro. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich dazu kürzen hätte. Vielleicht tue ich ihm damit auch ein bisschen Unrecht, aber...
Das ist ja dieses Suspension, ne? Diese.
Ne? Ist so ein bisschen Feeling, ne?
Ich meine, du magst es ja, in die Action geworfen zu werden, von daher.
Ja, aber er baut es schön auf, also gar keine Frage.
Ne? Das ist gut.
Und es ist halt eben nicht so ein ausgelutschtes Thema.
Könnte man quasi feiern, dass er das so gemacht hat?
könnte man feiern und einen Tag draus
machen. Happy Birthday oder so.
Happy B-Day oder
vor Weihnachten.
Fröhlichen Ehrtag.
Happy Hanukkah.
Ja.
Genau.
Na?
Happy Eid. Was auch immer.
Happy Eid.
Feiertage.
Genau. Ja, Feiertage im Rollenspiel.
Genau, Feiertage, Geburtstage, alles das. Ich kenne das, dass man im Rollenspiel sitzt und dann sitzt man da und dann fragt man sich, warte mal, wie lange sind unsere Helden jetzt eigentlich unterwegs? Mhm. Bei DSA war das ja noch so relativ selbstverständlich. Da hatte man dann den Zartag eingetragen und dann war das auch von Bedeutung. So dieses, ich habe aber am 23. Fex Geburtstag,
ja.
Und jetzt ist schon der 21. Fex, jetzt will mein Charakter aber auch was zu seinem Geburtstag machen. Und in vielen anderen Rollenspielen weiß man eigentlich gar nicht, wie der Kalender überhaupt funktioniert.
Ja, also beste Beispiel D&D. Ich habe, also jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich habe bei D&D noch nie irgendwie einen Kalender oder irgendwie besondere Feiertage irgendwie vor Augen gehabt, weil das irgendwie immer egal war. Also gefühlt. Also, ne, vielleicht bin ich da auch nicht so drin. Mit Sicherheit gibt es irgendwelche Quellenbänder dafür. Würde mich wundern, wenn es nicht so wäre.
Ich meine, in allen Kulturen, jetzt mal irdisch gesehen, ist Zeitmessung, Zeiterfassung, Kalenderführung und damit ja auch Feiertage, die irgendwo eine Bedeutung haben, wichtig. Ja, das hat ja auch religiöse Bedeutung ganz oft. Dann gibt es sowas wie Erntedankfeste, die erstmal ein bisschen primärer sind in ihrer Bedeutung. Oder, keine Ahnung, diese Saatfeste, dass man sozusagen festlegt, dann und dann wird ausgesät. Tag und Nacht gleichen.
Ja, oder ich denke mal bei DSA an die namenlosen Tage dran.
Zum Beispiel, total wichtig, ne?
Super wichtig, ja.
Ja.
Man muss sich immer überlegen, wie baut man sie ein und was will man daraus machen. Mhm. Ich finde, Feiertage können ein toller Abenteueraufhänger sein oder auch mal ein kurzer Zwischencut, ja.
Ich finde es total schön, weil Feiertage ja auch Kultur repräsentieren. Man kann ja auch in einem Rollenspiel über die Darstellung von Feiertagen, Festlichkeiten etwas rüberbringen. Wie zum Beispiel wird denn das Ende eines Jahres gefeiert in einer Welt? Kennen die Charaktere die Gebräuche zu Feiertagen ihrer Heimatregion?
Hm.
Ist jetzt ein bisschen einfacher, wenn man irdisch spielt. Wobei, wenn man irdisch-historisch spielt, muss man sich halt auch mal damit auseinandersetzen, was sind denn jetzt bedeutsame Feiertage?
Ja.
Wenn ich so an Lex Arcana denke zum Beispiel. Was haben denn die Römer gefeiert? Saturnalien zum Beispiel.
Gut, da kann man, also der Vorteil bei den Römern ist ja nun mal, dass die da sehr viel festgehalten haben. Das heißt, da kannst du nochmal nachschlagen.
Genau.
Klar, bei den Griechen könnte man es auch machen.
Bei den Germanen und Kelten wird es schon schwieriger, die hatten keine Schriftsprache.
Richtig, da kannst du, ja vor allem die Sachen, die festgehalten wurden, das ist ja quasi ein Mischmasch, weil die Stämme ja auch unterschiedlich gefeiert haben.
Ja, und meistens wurde es ja auch, also tatsächlich, was so germanische Sachen angeht, haben wir die meisten Informationen von römischen Geschichtsschreibern.
Ja.
Und, oder beziehungsweise auch von arabischen Geschichtsschreibern zum Teil später. Hier, ich denke da an den 13. Krieger.
Ja.
Das basiert ja im Grunde auch auf einer realen Geschichte. Mhm. Ne? Also hat jetzt nicht viel mit Feiertagen zu tun, aber was damit wie Kultur in die Zukunft übertragen wird.
Nein, aber es ist klar, wenn du keine wirkliche schriftliche Überlieferung hast, dann hast du, also mündlich verfälscht es halt, ne?
Ja.
Stille Post, Prinzip und so weiter. Ja, also Feiertage im Rollenspiel finde ich aber auch immer so eine Gratwanderung, weil ich kenne es ganz oft, dass es mich auch einfach nur genervt hat.
Wenn der Feiertag der Story im Wege steht, ja, das kann sein. Ich finde aber gerade so Sachen wie, wenn man ein Reiseabenteuer spielt, man kommt in eine andere Stadt und da ist meinetwegen gerade so ein Karneval.
Ja.
Kann total spannend sein. Wie beteiligen sich die Charaktere dran? Wie beteiligen sie sich dran? Hat es was mit dem Plot zu tun? Mhm. Ist es so, dass vielleicht irgendwelche Feinde im Gedränge der Menge mit den ganzen maskierten Leuten plötzlich untertauchen können? Du kannst halt verfolgen. Oder klassisch im Film hat man ja oft so, es ist immer eine Parade da.
Weißt du, das Ding ist, wenn ich einen Film gucke und da kommt eine Parade und da passiert was Cooles und ich gucke zu.
Ja.
dann ist das das eine. Weil diese Parade und diese ganze Szene, die geht dann vielleicht 10, 20 Minuten. Okay. Am Rollenspieltisch habe ich in einer halben Stunde das noch nicht mal wirklich dargestellt. Ja?
Ja.
Und jetzt lass mal sein, dass die Spielerschaft schon so ein bisschen durch eine lange Reise schon so ein bisschen, ich will nicht sagen genervt ist, aber angespannt ist, weil jetzt möchte was passieren. Und jetzt kommt dann der nächste Hook und dann geht es um, meinetwegen, den Karneval.
Mhm.
Dann beschreibst du das alles und dann hast du so ein, zwei, ich wäre wahrscheinlich einer davon, die sich denken, oh Gott, jetzt müssen wir uns um diesen scheiß Karneval kümmern. Eigentlich wollen wir doch nur das und das erledigen. Das ist doch jetzt wichtig. Also,
ja, ja.
Und dann hast du wieder zwei andere, die sagen, oh toll, Karneval, das will ich jetzt erleben. Und
mein Charakter geht Kostüme kaufen.
Ja, genau. Und ich denke mir immer so, Leute, wir haben jetzt hier einen dringenden Auftrag. Ja,
ja.
Also, und das finde ich immer, das finde ich wirklich schwierig. Ja. Da muss man aufpassen. Ja?
Ich finde es auch spannend, wenn Charaktere ihre Feiertage oder ihre Heiligentage quasi mit einem Spieltisch nehmen, wenn man etwas hat, was bereits in der Welt vorhanden ist, oder wenn es eine etwas freiere Welt ist, dass Spieler sich was ausdenken können.
Ja.
Ich meine, wie witzig wäre das nochmal, wenn irgendwie die Helden sind unterwegs, ja, und dann sagt der eine, ja, Moment mal, heute ist ein Montag, heute gehe ich nicht jagen. Am Montag jagen zu gehen, das verbietet mir mein Gott. Und dann denkt er, Moment, was ist zur Hölle? Mhm. Ich meine, klar, kann natürlich auch das Spiel aufhalten, aber es kann natürlich auch irgendwie zum interessanten Rollenspiel führen. Weil versuchen jetzt die anderen, ihn dazu zu bringen, doch zu jagen, seine eigenen Glaubensgrundsätze in Frage zu stellen, weil es wichtig ist. Oder sagen die, ja, okay, dann bist du heute davon ausgenommen, ne? Und erzähl mir doch mal was über eure Gebräuche.
Ja, das kommt halt immer darauf an. Aber wenn du dann dadurch jeden Montag quasi eingeschränkt bist, dann ist das total nervig.
Ja.
Also, ne? Und wenn das dann so eine Never-Ending-Story wird, weil ist nur mal einmal in der Woche, ne? Das ist, wenn das einmal im Jahr wäre, ne? Bei uns ist es braucht, dass ich an meinem Geburtstag nichts mache.
Genau.
Ne? Oder nicht arbeite. So bedient mich doch bitte. Dann kann man daraus Rollenspiel machen, das ist okay, das ist auch ein schöner Lückenfüller, das schafft vielleicht auch Charaktertiefe.
Oder Hobbit-mäßig. Heute ist mein Geburtstag, ich habe euch Geschenke mitgebracht.
Okay, danke.
Ja, genau. So, danke, ja. So, wann war denn dein Geburtstag? Was? Warum habe ich kein Geschenk gekriegt?
Ja,
genau.
Auch cool. Ja, definitiv.
Ja, oder
nicht?
Ja. Ja, also ich finde Feiertage, also jetzt mal IT-Feiertagen, ganz unterschieden von OT-Feiertagen,
ja.
Das ist ja nochmal ein anderes Thema, finde ich, müssen das Spiel bereichern. So,
genau.
Dann sind sie super dargestellt. Es ist ja wie mit allem, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn religiöse Grundsätze von Charakteren das Spiel für alle so sehr einschränken, dann ist es wie in der Realität.
Mhm.
Wenn dich deine Religion einschränkt, ist es erstmal für alle okay. Wenn deine Religion andere einschränkt, ist es für mich nicht okay.
Ja.
Ja?
Also ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, dass wir beim DSA eine IT und OT sehr schwierige Entscheidungen treffen mussten. Nämlich, also es war eine eigene Kampagne und wir hatten jetzt die Möglichkeit, etwas Schlimmes abzuwenden.
Ja.
Das würde aber heißen, dass wir während der namenlosen Tage reisen müssten.
Ja.
Und da hatten wir alle schon so einen Bolzen in der Hose. Weil da kann ja nun mal alles passieren.
Genau.
So. Oder wir gehen auf Nummer sicher, warten die namenlosen Tage ab und gehen das Risiko ein, dass etwas anderes Schlimmes nach den namenlosen Tagen oder während der namenlosen Tage passiert.
Genau.
Wir wissen es nicht, es hätte auch klappen können. Natürlich haben wir uns dafür entschieden, während der namenlosen Tage zu reisen. Und dann wurde aus einer vermeintlich einfachen Reise ein echtes Abenteuer, ein Abenteuer.
Aber das ist ja eine Bereicherung des Plots.
Richtig, genau. Das wollte ich
so
sagen.
Genauso wie man ja auch den Karneval, ja, ich sag mal, die Verfolgten, jetzt mal irdisch gesehen, ja, nehmen wir mal Shadowrun als Beispiel, man hat so eine weltweite Verfolgung.
Ja.
Ja, so immer, so ein bisschen so dieses immer, keine Ahnung, ihr landet in Hongkong, jagt den Spuren nach, stellt fest, ah, scheiße, der ist weitergeflogen nach, keine Ahnung, irgendwo. Und irgendwann endet der Plot in keine Ahnung, Buenos Aires,
ja,
und Rio, ne, und man hat plötzlich Rio Karneval und dann ist das ja mehr so ein Feeling, so ein Szenario, ja, und dann so dieses, okay, der Typ da hinten in der Maske, der sieht ihm sehr ähnlich, ist das wirklich, oder, ne, mhm, und da hinten schleicht sich einer von der Parade weg, könnte der das sein,
das oder? Kann ein schönes Katz und Maus Spiel sein,
genau,
das, ja, das ist das Zünglein an der Waage, ne, also wenn das Finale dann nicht so richtig zündet, weil dann, ja, also ich sehe da sehr hohe Risiken, mhm, dass du dann irgendjemanden, gerade bei Shadowrun,
yeah,
wo die Luft oftmals bleihaltig ist, ja?
Bleihaltige Luft, ich meine, blödes Beispiel, wir nutzen die Silvesternacht, um Mitternacht wird es eh laut und überall wird geknallt,
ja,
dann fällt es nicht auf, wenn wir rumschießen.
Ja, so, natürlich.
Ne? Also,
ja. Ne? Muss man immer gucken.
Genau.
Wie machst du das in Rollenspielen, wo es jetzt keinen expliziten, ausgearbeiteten Hintergrund gibt? Jetzt zum Beispiel bei D&D, wie gesagt, vielleicht ist das so, ich kenne ihn nur nicht.
Je nach Welt.
Also. Oder sagen wir mal, in einer Welt, in der du spielst, wo du die Feiertage nicht kennst, weil die nicht bekannt sind, baust du selber etwas ein? Baust du das in dein Abenteuer ein? Es kann ja auch ein Dorffest sein oder sowas.
Ich baue Dinge ein, driven by plot, würde ich mal sagen.
Ja.
Ich baue manchmal, also bei Splittermond zum Beispiel ist es ja so, da gibt es zwar einen Kalender und es gibt auch so ein paar globale Feiertage und in den Regionalbänden werden auch regionale Feiertage erwähnt, aber das ist ja stark lückenhaft. Nee, aber ich habe zum Beispiel auch da schon dann quasi so eine Jahresendfeier eingebaut, wo die dann irgendwie zusammen gefeiert haben und die tatsächlich irgendwie Feuerwerk aus Shujang organisiert haben.
Ah, okay.
Sowas, ne? Dass man so ein bisschen weltenspezifisch drauf eingeht.
Ja.
Und oder eben, dass die Charaktere völlig überrascht waren, weil die in der Stadt waren und keine Geschäfte auf hatten.
Ja.
So, alle Geschäfte waren zu. Ne? Und dann so, ja, Moment mal, wir wollten doch jetzt hier einen Tag bleiben und nur so, ich habe es genutzt, um die Charaktere einen Tag aufzuhalten, weil die ja unbedingt einkaufen wollten.
Ja.
Und ich gesagt, ja, alle Geschäfte zu. Ihr seht auch kaum Leute, die draußen rumlaufen. Aber ihr, da hinten in dem Tempel hört ihr Gebete, da vorne hört ihr Gebete, so, Und dann so, ja, was ist denn jetzt los? Ja, heute ist irgendwie der Gründergeburtstag vom Stadtgründer.
Mhm.
So, und da gehen alle in die Tempel und beten und feiern gemeinsam in den Familien.
Ja.
So, okay, ja, toll. Ne? Und dann mussten die halt noch einen Tag warten.
Ja.
Was wichtig war, weil dann halt in der Stadt was passiert ist. Aber,
ja,
ne? Genau.
Du, ich kann mich auch noch daran erinnern, was ich auch sehr schön... Also ich fand es anfangs irgendwie so ein bisschen nervig, aber als wir an der Lösung gearbeitet haben, fand ich es wiederum gut, weil es auch schöne Stimmung reingebracht hat. Also es war ein religiöser Feiertag in der Stadt und wir konnten einfach nichts tun.
Ja.
Wir hatten aber auch keinen Grund, irgendwie daran teilzunehmen. Ne?
Mhm.
Und wir waren auch sehr getrieben. Wir haben uns dann quasi so mit der Priesterschaft geeinigt, wenn wir ihnen helfen bei Vorbereitungen, bei Arbeiten und so weiter, dass sie ja dann quasi mehr Zeit für uns hätten und uns dann bei unseren Problemen helfen können.
Ah, ja.
So, das heißt, wir haben uns freiwillig da übergeben und haben dann halt Dinge erledigt, haben dann aber auch andere Sachen mitgekriegt. Das war dann so ein bisschen so Nebenstory und das war ganz cool. Und dann haben wir auch ein paar Sachen verstanden und dann war der Feiertag irgendwann nicht mehr nervig, sondern cool.
Ja.
Hast du dir erarbeitet?
Naja, klar, natürlich. Du hast halt, es ist halt ein Plot-Element geworden.
Ja.
Wie siehst du das denn eigentlich mit OT-Feiertagen? Sowas wie das, wie wir im Intro ja schon, das Halloween-Special, das Weihnachts-Special, das, keine Ahnung, Valentinstags-Special.
Bin ich hin und her gerissen. Kommt immer drauf an. Ich erinnere mich an Dungeon Slayers. Die haben zum Beispiel ein Oster-Special, wo du dann auf der Reise im Abenteuer Oster ersuchen konntest oder finden konntest. Also es gab einmal den Oster-Event, wo du wirklich Oster ersuchen konntest. Konntest sie aussuchen oder konntest nachher auf der Tabelle würfeln. Und dann war dann irgendwie zwischen dem faulen Ei, was dir dann Schaden gegeben hat, weil eben ein faules Ei, oder das war ein goldenes Ei und hatte so viel Wert, oder es war ein Artefakt und hat dir irgendwie einen Bonus gebracht. Ne?
Das ist ja irgendwie wieder cool. Ich habe tatsächlich, ne, dann, wo du gerade Dungeon Slayer sagst, mit meiner Splittermond-Runde zu Weihnachten das Zantalus-Abenteuer mit Splittermond kolportiert und...
Fand ich toll.
Und
Zantalus war toll.
Und ich habe es tatsächlich auch noch ein bisschen abgeändert, weil die Spielercharaktere bei mir so einen halben Zoo mit sich führen.
Ja.
Dann habe ich gesagt, okay, ihr spielt heute nicht eure Charaktere, sondern ihr spielt heute mal eure Tiere
ja.
in anthropomorphisierter Form. Aha. Also sprich, der Feuerfuchs war dann so ein, war dann ein Alp und ja. die Flederkatze war eine Albin und der Hauptcharakter war die Möwe, die Seemöwe.
Ja, cool.
Die eigentlich gar nichts kann,
ja.
aber das war dann so der,
aus der Kraft.
Der Held der Gruppe sozusagen.
Ja.
Also ich habe die auch als Charaktere gebaut und ja. die Spieler hatten richtig Spaß dran. Also es war
wirklich
gut.
Klar.
Ja, vor das allen Dingen, du kriegst ja am Ende diese Kugel, ne?
Ja.
Ja, die habe ich den Tieren gegeben. Die sind auch personalisiert, können den Tieren auch nicht abgenommen werden. Und das ist halt ganz witzig, weil die Spieler das jetzt auch jedes Mal irgendwie im Spiel mitnehmen, dass die Tiere irgendein Geheimnis haben.
Ja, geil.
Genau.
Ja. Irgendwie seit dem Tag sind die irgendwie verändert.
Ja, genau. Die irgendwie verbringen die viel mehr Zeit miteinander und sind auch viel freundlicher zueinander. Gerade der Fuchs und die Flederkatze hatten so ein Beef miteinander immer.
Ja.
Das war sehr witzig. Das war wirklich, wirklich cool. Und ich glaube, da hatten auch alle echt viel Spaß dran.
Also ich hatte ein paar schöne Halloween-Abenteuer.
Ja.
Das fand ich immer gut. Wobei so ein Halloween... Also ich frage mich halt immer, brauche ich solche Abenteuer?
Mhm.
Oder muss ich das an dem Tag so spielen? Es bietet sich an. Aber ich kann es ja auch zwischen der Zeit spielen. Also ich brauche nicht den Feiertag, um solche Abenteuer zu spielen.
Genau.
Also ich kann das ja auch portieren, dass gerade an dem und dem Tag in dem Setting, sagen wir mal, das Band zwischen der Geisterwelt und der normalen Welt oder wie auch immer, halt besonders dünn ist. Ne? Das kann man ja mit einbinden und dann passieren Dinge. Wie gesagt, dafür brauche ich den OT nicht. Also manchmal bin ich halt OT schon genervt, weil Feiertage so gehypt sind. Und wenn du dann auch noch den dann um das Rollenspiel, was ja auch so ein bisschen der Ausgleich zu dem normalen Alltag ist, wenn das dann auch noch da zelebriert wird, dann kann mich das schon nerven.
Ich finde es witzig, wenn es manchmal finde ich es witzig, wenn es dann so hart übertrieben wird. Das ist schon wieder
lustig.
Also ich erinnere mich daran, dass auf dem Brot und Spiele mal zum Valentinstag statt Kobolds Ate My Baby, Cupids Ate My Baby gespielt wurde.
Ja, ich erinnere mich.
Ja. Also ne, sowas zum Beispiel, das ist, oder dass man auf Veranstaltungen tatsächlich dann sowas sagt wie, hey, jeder, der, keine Ahnung, heute ist Halloween, aber wir sind jetzt so roundabout bei Halloween, jeder, der ein Halloween-Abenteuer macht, bekommt noch ein kleines Halloween-Goodie oder so, dass man das so ein bisschen als Stimmung mit übernimmt.
Ich finde es ja grundsätzlich nicht schlecht. Ich würde das auch immer irgendwie belohnen, wenn das unterstützt wird. Muss halt immer so ein bisschen den Rahmen halten. Ne?
Ist eine Gratwanderung und es darf halt keiner hart davon genervt werden.
Ja.
Und was ich auch problematisch finde, ist, wenn dadurch OT-Religiosität so sehr ins IT übertragen wird und dann, also es muss halt darauf geachtet werden, dass keiner sich dadurch in seiner persönlichen Religiosität beleidigt fühlt.
Ja, oder dass es irgendwie übergrifflich wird. Also
genau.
Das ist Religion, IT, OT, Verknüpfung ist immer eine schwierige Sache.
Richtig.
Das ist auch vielleicht einer der Gründe, warum ich es gerne so ein bisschen reduziere und es nicht so hart anspiele.
Ja, also beziehungsweise ich schaue dann, dass ich in Anführungsstrichen nicht religiöse Feiertage nutze. Ne, oder den nicht religiösen Aspekt eines Feiertages nutze.
Mhm.
So dass die Jahresendfeier ist ja auch relativ neutral. Sehr üni.
Ja.
Sowas wie jetzt passend Tag der Deutschen Einheit ist ja auch ein nicht religiöser Feiertag. Ne?
Mhm. Also grundsätzlich wie immer so eine gewisse Gratwanderung. Richtig ausgespielt kann ich aber sagen, ist es absolut bereichernd.
Ja, ich fand unsere damals, also in unserer DSA-Runde, unsere OT-Weihnachtsfeier immer total schön. Also, dass wir dann gemeinsam was gegessen haben, dass wir, und ich fand auch das mit den quasi OT-IT-Geschenken, mit dem Wichteln.
Ja, nee.
Hat dir nicht gefallen?
Nee, also.
Ich fand's super, mir ist gefallen.
Es ist, also erstens diese Schenkerei, die geht mir halt echt so ein bisschen auf den Keks.
Mhm.
Weil ich auch teilweise Sachen geschenkt habe, weil sie witzig sind und ich aber eigentlich weiß, dass damit keiner was anfangen kann.
Ja.
Das ist so ein bisschen Verschwendung und da habe ich echt ein Problem mit.
Ja.
miteinander essen, miteinander irgendwie die Gruppe zelebrieren, finde ich toll, gar keine Frage. Also ne, das Miteinander essen ist okay. Das kann ich aber auch abseits der Gruppe haben, ohne dieses ganze Brimborium. Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar.
Also ich habe auch mehrfach gesagt, irgendwie so, komm, ich mache das mit, aber eigentlich habe ich darauf keinen Bock. Mache ich auch so. Ne? Also wie gesagt, das Miteinander essen und etwas feiern, das ist das eine. Ne? Bloß dieses Geschenke, das ist für mich, entweder mache ich das, weil ich darauf Bock habe.
Ja.
Ja? Wenn ich etwas sehe, und ich muss da zum Beispiel an dich denken. Und ich denke mir, darüber würde er sich freuen. Dann nehme ich das mit und drücke es dir in die Hand und sage, hier. Und dann freue ich mich, weil du dich freust. Und nicht, weil irgendein besonderer Tag ist oder wie auch immer.
Das geht mir im Großen und Ganzen auch so. Ich fand halt, dass das Event an sich, das Schenken fand ich auch nicht wichtig. Ich fand halt das Event an sich wichtig. Ich fand halt dieses, sich gemeinsam umeinander Gedanken zu machen, das war halt für mich wichtig. So, das Zusammensitzen und dieses gemeinsame Essen und sozusagen so dieses, so ein bisschen so, das war ja auch so ein bisschen so ein Jahresabschluss quasi mit der gemeinsamen Runde.
Das zwanghafte Gedanken machen um den Charakter und um die Persona dahinter und dazu etwas zu schenken, hat für mich alles kaputt gemacht.
Ja?
Ja.
War das so schwer?
War für mich.
Das ist spannend, wie unterschiedlich das so dann sein kann. Ne?
Das macht mir aber absolut keinen Spaß.
Wie ist denn das bei euch da draußen? Wie macht denn ihr das eigentlich?
Habt ihr sowas irgendwie eingewoben bei euch in die Gruppe? Findet ihr das doof? Findet ihr das cool? Habt ihr da vielleicht alternative Tipps, wie man auch so einen Grumpy-Menschen wie mir das dann irgendwie versüßen kann?
Oder so ein Grinch wie mir. Ich bin im Grunde ja eigentlich ein totaler, totaler religiöser Feiertagsablehner. Generell Weihnachten, Ostern ist mir total egal.
Ja.
Was kann man da machen, sozusagen? Oder wie macht ihr das in euren Gruppen, wenn jemand Geburtstag hat?
Schenkt ihr was zusammen? Oder sagt ihr, du kannst uns allen eine Pizza ausgeben? Oder gibt es da noch was anderes?
Ja. Oder macht ihr gemeinsam Sachen außerhalb eurer Spielrunde, vielleicht auch feiertagsbezogen oder geburtstagsbezogen?
Genau. Sagt ihr eher Spielrunde gleich freundschaftsmäßig oder trennt ihr das?
Genau. Lasst uns wissen. Wir haben viele Kanäle, auf denen ihr uns erreichen könnt. Unter anderem per E-Mail.
Per Anhato durch die Fantastik at gmail.com.
Oder unter Twitter unter cast-pap.
Unter Facebook.
Genau. Oder einfach auf Podigy.
Oder unter Podigy. Und wenn ich mal die Muße habe, mache ich das nochmal mit Instagram. Ich glaube, da können wir mal was Schönes machen.
Glaube ich, ist eine gute Idee, dass wir da nochmal ein paar Sachen posten können, Brettspiele.
Ja. Weil ich denke, das ist eine ganz gute Geschichte, weil man auch einfach unten zwanglos kommentieren kann.
Genau. Weißt
du? Ich habe aber noch so ein PS heute mal. Und zwar möchte ich noch auf ein Crowdfunding hinweisen. Der Uhrwerk Verlag.
Was? Der Uhrwerk Verlag hat ein Crowdfunding gemacht?
Ja. Und zwar eine Abenteuersammlung von Splittermond.
Meinst du etwa die Hexenkönigin?
Die Hexenkönigin, oh mein Gott.
Oh mein Gott, könnte es sein, dass ich mich da schon dran beteiligt habe.
Und zwar, es ist eine Trilogie. Die Trilogie ist bereits veröffentlicht. Es war das erste Abenteuer, also der erste Band war das erste Abenteuer, was für Splittermond regulär rauskam.
Mensch Matze, wird es da noch einen Soundtrack zu dieser Trilogie geben?
Aber nur wenn sich reichlich Leute beteiligen, wird es einen phänomenalen Soundtrack geben.
Wer wird den denn machen?
Erdenstern.
Echt?
Ja, cool. Unsere Freunde von Erdenstern machen etwas für Splittermond. Und da sie bis jetzt mich immer befriedigt haben mit ihrer coolen Musik.
Absolut.
Wird das auch ein total geiles Projekt werden. Und ich drücke die Daumen, dass das was wird.
Ja, ich auch. Ich habe mich schon dran beteiligt und wenn ihr Lust habt, dann beteiligt euch auch damit dran. Ich werde euch das in die Shownotes hineinpacken, dass ihr das anklicken könnt und
Na, geht noch ein paar Tage, hat gestern erst offiziell gestartet, am 1. Oktober.
Genau, ihr könnt auf Twitch auch noch den Start, quasi den Live-Start noch nachgucken mit Patrick Götz.
Jeder, der sich jetzt denkt, ich habe die ersten drei Teile, ich brauche sie nicht oder wie auch immer, sei gesagt, Stefan Unteregger, also einer der Autoren, wird für den Sammelband die Zeit zwischen den Abenteuern quasi noch mit Ideen für weiterführende kleine Abenteuer oder Abenteueraufhänger füllen. Das wird dann also Exklusivmaterial. Außerdem ist es einfach echt schick.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und nebenbei, ich habe gestern noch gesehen, es gibt sogar noch eine rosa Edition.
Ja, na? Natürlich.
Was? Zusammenhängend an einen kleinen April-Scherz vor ein paar Jahren.
Vor ein paar mehr Jahren schon mittlerweile, genau. Ja, die rosa Edition gab es ja auch mal als Special Edition. Und wenn es davon jetzt eine rosa Edition gibt, gute Güte, sieht bestimmt nett aus im Regal. Neben dem Babyblau noch ein bisschen Babyrosa.
Ja, musst du dir halt zwei kaufen, ne? Muss ja beide haben.
Ja, hast du recht. Ja, ihr Lieben, genau.
Schaut mal rein, ich finde es auf jeden Fall toll. Ich werde mich, sage ich gleich, ich werde mich nicht beteiligen, weil Splittermund einfach nicht meins ist.
Ich habe mich schon beteiligt.
Ja. Aber ich kann durchaus sagen, es ist toll. Die Sachen sind alle qualitativ hochwertig gemacht. Hintergrund ist geil. Ich habe den ersten Band tatsächlich gehabt und fand, es war vom Schreibstil eines der besten Abenteuer, was ich einfach gelesen habe. Und das war auch ein Abenteuer, was ich damals durchaus leiten wollte.
Ne? Ja, ich bin gerade als Spieler im dritten Teil der Kampagne im Abschluss und muss sagen, es ist wirklich eine bombastisch großartige Kampagne und sie macht wirklich Spaß.
Ja,
ja, glaube ich. Kann man nur so sagen. Gut,
dann. Ihr Lieben, bleibt gesund.
Feiert, wenn ihr das heute direkt am Erscheinungsdatum hört, den Tag der Deutschen Einheit. Oder ansonsten
oder nicht. Auch nicht. Oder habt viel Spaß.
Genau.
Und spielt was Schönes.
Bis dann. Ciao, ciao.